Wir machen heute also wieder mal Evangelienwechsel und zwar von Markus auf Lukas. Robin und ich wollen diesen Monat quasi eine kurze Miniserie von Predigten aus den ersten zwei Kapiteln vom Lukas-Evangelium. Und ich lese den heutigen Predigttext jetzt vor. Das ist wirklich der Anfang von der Geschichte im Lukas-Evangelium. Nach einem kurzen Prolog beginnt die Geschichte so mit Lukas Kapitel 1, Vers 5. Ich lese vor. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Es ist das Wort des Herrn. Dank sei Gott, lass uns beten. Herr, wir danken dir für diese Jahreszeit, für diese Adventszeit. Wir danken dir für die Freude, die wir haben, weil wir wissen, dass Jesus tatsächlich in die Welt gekommen ist, um dein Wort zu erfüllen. Und wir freuen uns darauf, dass er wiederkommt, um uns zu retten. Bitten, Herr, dass du uns jetzt hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du bei uns bist durch deinen Geist, dass die Worte aus meinem Mund und die Gedanken aller unserer Herzen dir wohlgefallen, o Herr, unser Fels und Erlöser. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Jeanne Calment war 14 Jahre alt, als sie dem weltberühmten Maler Vincent van Gogh begegnete. Sie arbeitete damals in dem Geschäft ihrer Verwandten in Arles in Südfrankreich. Sie wurde selbst dann international bekannt, als sie in einem Fernsehinterview davon erzählte, wie sie Van Gogh im Jahr 1889 begegnete und er Malerbedarf von ihr kaufte. Und zwar 99 Jahre früher. Sie war übrigens nicht besonders beeindruckt von Van Gogh. Sie beschrieb ihn als schmutzig, schlecht gekleidet und unhöflich. Kurz nach diesem Interview wurde sie vom Guinness Buch der Rekorde für den ältesten lebenden Menschen erklärt, welchen Titel sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 im Alter von 122 Jahren, 5 Monaten und 14 Tagen hielt. Später, in einem anderen Interview, wurde sie gefragt, was das Geheimnis wäre, woran ihre Langlebigkeit lag. Und sie antwortete ganz kurz und witzig, ja, Gott hat mich vergessen. Also bestimmt meinte sie nicht viel mit dem Spruch, war ein bloßer Witz, aber also ich frage mich manchmal, ob sie nicht doch dieses Gefühl hätte, von Gott vergessen zu sein. Sie durchlebte 2 Weltkriege, die Erfindung des Telefons, die Errichtung des Eiffelturms, den Anfang und das Ende der Sowjetunion. Sie überlebte auch ihren Ehemann, ihre Tochter und ihr Enkel. Sie hätte sich bestimmt irgendwann fragen müssen, würde sie je sterben? Hat Gott sie doch nicht irgendwie übersehen? So stelle ich mir die Stimmung in Zacharias Zeit vor. Die Stimmung von den Juden. Sie mussten sich fragen, nach 500 Jahren voll Enttäuschung, erinnert sich Gott überhaupt an uns? Und dann kam eines Tages ganz plötzlich eine Antwort. Es war kein normaler Arbeitstag. Also den Eindruck könnte man gewinnen. Naja, Zacharias ist Priester, ganz klar, der ist im Tempel. Nein, das war bestimmt der allergrößte Moment von Zacharias Leben. Die Abteilung des Abia, in Vers 5, das war nur eine aus 24 Priesterabteilungen, die jeweils nur 2-mal im Jahr eine Woche lang für den Gottesdienst an der Reihe waren. Der Rauchopferdienst war ein besonderes Vorrecht. Nur Priester, die das Rauchopfer noch nie dargebracht hatten, durften am Loswerfen teilnehmen, in Vers 9. Manche wurden einfach nie im Leben gewählt. An dem betreffenden Tag, nach dem abendlichen Brandopfer, wusch sich Zacharias die Hände in dem großen bronzenen Becken, das im Tempelvorhof stand. Er nahm das heilige Räucherwerk in einem goldenen Schüssel. Er ging zwischen den prächtigen goldenen Säulen durch das etwa 25 Meter hohe Tor ins Heiligtum hinein. Er trat vorsichtig zwischen auf seiner linken Seite dem goldenen Leuchter und auf seiner rechten Seite dem goldenen Tisch mit den 12 Schaubroten, bis gleich vor dem riesigen Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte. Und dort verbrannte er dieses Räucherwerk auf dem kleinen goldenen Altar, der dort stand. In diesem Moment war ganz wörtlich kein Mensch auf Erden Gottes Gegenwart näher als Zacharias. Ganz wörtlich. Wir wissen auch schon von Vers 6, dass Zacharias und seine Frau eine besondere Beziehung zu Gott hatten. Die waren ganz treue Juden. Er war Gott so nah, dass er quasi an der Grenze zwischen Himmel und Erde stand. Und gerade in diesem schon wichtigsten Moment seines Lebens, da erscheint dieser Engel. Ich kann mich an den Moment erinnern, als ich meinen Heiratsantrag gemacht habe. Da war ich vor Anna und dieser Moment, als ich in so einer Position stand, kniete, da hat etwas gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Zum Glück eine günstige. Aber stellt euch vor, in dem Moment, also da bin ich, hier ist der Ring, hier ist die Frau, noch keine Antwort, ich warte und da rennt zu mir ein Mann in der Uniform eines 4-Sterne-Generals und er meint, da sind Sie, Herr Graber, ich habe unglaublich gute Nachrichten für Sie. Was denkt man in dem Moment? Und der Zacharias, der ist fassungslos. Dieser Engel sieht aus, offensichtlich wie ein Mensch. Er steht dort neben dem Räucheraltar und bringt diese Botschaft. Und das ist schon einigermaßen eine merkwürdige Botschaft. Dein Flehen ist erhört, heißt es. Vers 13. Nun, welches Flehen meint er tatsächlich? Die Bitte um ein Kind? Ich vermute mal, Zacharias und Elisabeth hätten schon längst mit dem Gebet aufgehört. Die sind ja zu alt, um ein Kind zu bekommen. Beten sie wirklich immer noch dafür? Und also nutzt Zacharias diese Gelegenheit als Vertreter des ganzen Volkes vor ihrem Gott, um für seine eigenen Sachen zu beten? Wirklich? Die ganze Menge des Volkes, heißt es in Vers 10, steht draußen und sie beten auch und er bringt ihre Gebete hinein in den Tempel, ins Heiligtum. Naja, wofür betet ein Priester eigentlich, wenn er da steht, an der Grenze zwischen Himmel und Erde? Das lässt sich gut vermuten. Sein Volk bleibt seit der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylon schon über 500 Jahren unter der Macht der Fremden. Doch Gott hatte schon lange vorher einen neuen König versprochen, einen Thronfolger von David. Ein Thronfolger, der ein ewiges Königreich gründen würde. Und in diesem Königreich würden Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit herrschen. Also bei diesem Flehen von Zacharias sowie dem ganzen Volk, da muss man denken, es geht vielmehr um diese Verheißung von einem Thronnachfolger Davids. Auch wenn Gott schon seit Jahrhunderten scheint, diese Verheißung vergessen zu haben. Aber jetzt steht Gabriel, der selbst vor Gott steht, der in Gottes Gegenwart wohnt, der ihm dient, der steht vor Zacharias, dessen Name übrigens eine Bedeutung hat, und zwar Gott erinnert sich, der Herr erinnert sich. Und Gabriel sagt ihm, dass Gott nicht vergessen hat. Weder das, was er früher immer gebetet hat, noch was das Volk immer noch betet. Und Gott will jetzt anfangen, beide Gebete zu beantworten. Und zwar durch ein Kind. Dieses Kind soll Johannes heißen. Das hat auch eine Bedeutung. Der Herr ist gnädig. Gottes Gnade wird jetzt Israels Enttäuschung und Schande überschwemmen. So viel erklärt jetzt Gabriel. Johannes wird, Vers 14, seinen Eltern zur Freude und zum Jubel sein. Er wird selbst das Zeichen sein, dass Gott ihre Treue, ihre Frömmigkeit nicht vergessen hat, dass er ihren Gehorsam nicht verachtet. Aber auch das ganze Volk wird sich über seine Geburt freuen. Vers 14. Und wieso? Weil er jemand Großes sein wird. Er wird jemand sein, der mit Gottes Geist erfüllt ist. Und man konnte damals als Jude schon an eine Reihe von Menschen denken, die mit Gottes Geist erfüllt worden waren. Bezalel, der Bauer des ersten Heiligtums, Saul, David, die Retter Israels vor ihren Feinden. Er wird auch, so heißt es, ein Prophet sein und einer, der bereits im Mutterleib berufen wird, wie Jesaja, wie Jeremia. Er wird weiter sein ganzes Leben lang auf Alkohol verzichten. Das ist nicht normal für einen Israeliten. Das müssen zum Beispiel die Priester im Dienst machen. Oder die Nazaräer, die sich Gott weihen, um etwas Großes für ihn zu unternehmen. Menschen wie Simson, Menschen wie Samuel, der die ersten beiden Könige Israels gesalbt hat. So ein Mensch wird dieser Junge sein. Und er wird nicht bloß irgendein großer Prophet sein. Er wird die allerletzte Prophezeiung erfüllen, die Israel von Gott erhalten hatte. Das hat die Larissa vorhin gelesen. Die allerletzten Worte vom Buch der Propheten, also für uns in unsere Bibel die allerletzten Worte des Alten Testaments. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gabriel sagt zu Zacharias, genau der wird dein Sohn sein. Der Sohn wird das Zeichen sein, dass Gott euer Flehen erhört hat und dass er kommt, Gott selbst zu seinem Volk. Das Volk Israel sollte allerdings mit ihren Wünschen ein bisschen vorsichtig sein. Diese Erfüllung, was für ein Tag wird das sein? Ein großer und furchtbarer. Gott wird kommen, um sein Volk zu richten. Doch dieser Johannes kommt, damit auch Gottes Ankunft gute Nachrichten sein kann. Ein Evangelium. Er wird nämlich viele aus seinem Volk zu dem Herrn, ihrem Gott bekehren. Vers 16. Und diese Bekehrung, sie wird ganz praktische Folgen haben. Die familiären Beziehungen in Israel werden geheilt werden. Väter werden ihre Kinder lieben und lehren, Gott zu vertrauen und zu dienen. Dementsprechend werden die ungehorsamen Kinder lernen, auf die Weisheit der früheren Generationen zu achten. Ich habe mittlerweile 3 Kinder. Ich habe gelernt, diese Prophezeiung zu schätzen. Meine Kinder sind ganz lieb, niemals ungehorsam. Aber das heißt insgesamt, dass die scheinbar unvermeidliche Abwärtsspirale von der Geschichte Israels wird endlich ein Ende haben. Und wenn man mal durch das Alte Testament durchgelesen hat, da merkt man sofort, immer wieder geht es bergab. Immer wieder. Es wird Johannes Mission sein, dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Vers 17. Endlich soll das Volk zu einem Königtum werden, das beständig ist, das bereit ist, den Thronfolger Davids zu krönen. Gott hat das nicht vergessen. Aber Zacharias hat doch ein bisschen was vergessen. Er antwortet auf diese Botschaft mit den genauen Worten Abrahams. Das ist also ein alttestamentliches Zitat aus Genesis 15, 8, 1. Mose. Woran soll ich dies erkennen? Und wie Abraham, auch in 1. Mose 17, 17, äußert er einen Einwand. Das ist, du weißt, das ist doch biologisch unmöglich. Okay, also ganz ehrlich, kommt das nicht das kleinste bisschen unfair vor, dass er dafür zurechtgewiesen wird, dass er bestraft wird für diese Fragen? Naja, auch die Maria später in diesem Kapitel stellt die Frage, wie wird es zugehen? Wie kann das sein? Wieso war Gott so viel geduldiger mit anderen? Vor allem mit Abraham. Naja, der Abraham war, soweit wir wissen, der allererste Mensch auf Erden, dem sowas versprochen wurde. Als er die Frage stellte, hatte Gott noch keinen Bund geschlossen. Gott hatte keine Wunder getan, um sein Versprechen, seine Verheißungen zu bestätigen. Zacharias hingegen, er kennt sich seit seiner Kindheit mit Abrahams Geschichte aus. Er weiß bestimmt besser als Abraham, ob für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein sollte, wie Gott in 1. Mose 18 sagt. Und er weiß auch, wie oft Gott unfruchtbare Frauen Kinder geschenkt hat, um seinen Plan für die Rettung Israels fortzusetzen. Das ist typisches Handeln für den Gott Israels. Und dieser Zacharias, dieser Vertreter Israels, dieser gerechte, fromme Mann, bittet um ein Zeichen, weil er in dem Moment sich nicht an die zahllosen Zeichen von Gottes Kraft und Gnade in der Geschichte seines eigenen Volks erinnert. Und durch seine Stummheit, Vers 20, wird er selbst zu einem Zeichen gemacht. Zacharias steht, vergesst nicht, immer noch im Tempel, immer noch vor diesem Altar, im Gottesdienst. Also genau wie wir jetzt machen. Der Gottesdienst endet erst dann, wenn er rauskommt und zusammen mit den anderen teilnehmenden Priestern Gottes Segen dem Volk zuspricht. So wie bei uns, auch noch heute. Und das heißt, dass Zacharias seine Aufgabe erst dann fertigbringen kann, wenn der Herr sich offenbar für alle als treu und gnädig erweist. Dann wird Zacharias am Ende dieses Kapitels seinen Gott segnen und dann seinen Sohn und dadurch sein Volk. Er wird erst dann seinen Priesterdienst vollbringen können. Dieses Zeichen von Stummheit, die Geburt von Johannes, werden den Zacharias überzeugen, dass Gott weder ihn noch sein Volk vergessen hat, auch wenn sie ihn vergessen haben, und dass er sie endlich zu einem Segen für die Welt machen will, wie er Abraham schon Jahrtausende früher versprochen hatte. Wie Simon vorhin gesagt hat, finden wir uns gerade in der Jahreszeit von Advent. Wir denken an das Warten auf die Ankunft des Herrn. Und das ist für uns mehr als seine Begründung für Weihnachtsmärkte und Glühwein und Kalender gefüllt mit Schokobonbons. Dagegen habe ich gar nichts, ganz offensichtlich. Und das ist auch mehr als eine Zeit, in der wir versuchen, uns in die Geschichte Israels irgendwie reinzuversetzen und ihre Sehnsucht nachzuvollziehen, um so irgendwie ein schönes Weihnachtsgefühl bis zum 24. aufzubringen. Diese Botschaft von Johannes, die Botschaft vom Advent, das ist noch heute ein Evangelium, das ist noch heute gute Nachrichten für alle und besonders alle, die sich von Gott vergessen fühlen. Johannes würde kommen, um seinem Volk zu verkündigen, Gott hat euch nicht vergessen, er kommt wieder zu euch, macht euch bereit. Er sollte das Volk zurüsten, indem er es zu seinem Gott und zueinander wieder bekehrt. Er kam, um Umkehr zu verkündigen, wie es in Malachi heißt. Und das ist eine etwas passendere Übersetzung als Buße, die zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 3 vorkommt. Das ist Umkehr, Bekehrung. Und diese gleiche Botschaft, das wissen wir schon von dieser Markus-Serie, hat Jesus selbst verkündigt. Zum Beispiel in Markus 1, Vers 15. Seine Aposteln haben das auch immer wieder verkündigt. Sowohl Ungläubigen als auch Gläubigen. Das ist auch für uns. Die erste von Luthers 95 Thesen könnte man umformulieren. Folgendermaßen: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Umkehr sei. Die Umkehr ist es, das, was uns bereit macht, Gottes Nähe und seine Kraft und seine Gnade zu erleben. Wenn wir uns von ihm vergessen fühlen, heißt es daher meistens, dass wir ihn zuerst vergessen haben. Und das stellt die Frage an uns allen heute: Hast du ihn vergessen? Hältst du deine Situation zum Beispiel für so kompliziert, dass keine Lösung mehr möglich ist? Oder glaubst du, dass es jetzt einfach zu spät geworden ist, zu bekommen, was du brauchst? Das heißt, dass du vielleicht Gottes Kraft vergessen hast. Oder wiederum, glaubst du, dass Gott mit dir einfach die Schnauze voll hat? Glaubst du, dass er jetzt endlich mal von dir Abstand nehmen will? Fühlst du dich, als ob bei dir Gott Gutes mit Bösem vergilt, sogar? Das heißt, dass du vielleicht auch seine Gnade vergessen hast. Wenn das dich beschreibt, dann ist die Anwendung hier eigentlich ganz einfach. Kehre um. Aber wie sieht das konkret aus? Hier ein paar Schritte. Also als erstes heißt die Umkehr, deinen Unglauben zu bekennen. Mit dem Wort Umkehr oder gar Buße verbinden wir vielleicht eher das Aufhören mit Sünden, die wir als solches ganz leicht erkennen. Die Ehebruch, Gewalt, Lügen, Verleumdung, Diebstahl, was auch immer. Aber es gibt eine Grundeinstellung, die all diese großen Sünden verursacht, und zwar der Unglaube. Und der Unglaube sagt sowas wie: Ich weiß, was ich wirklich brauche. Das bekomme ich nicht von Gott. Deshalb suche ich das woanders. Und dieses Suchen, diese Suche nennen wir Götzendienst. Auch Gläubige wie Zacharias und Elisabeth, und man kann das nicht genug betonen, Die waren gläubig, die waren treu. Sie liebten ihren Gott. Aber auch sie haben sich von Gott vergessen gefühlt, weil sie festgestellt haben, dass ihre tiefsten Wünsche, ihr Verlangen von ihm unerfüllt geblieben sind. Also unseren Unglauben zu bekennen, das heißt, einerseits vor Gott zu gestehen, dass alles, was wir wirklich brauchen, ist Gott zu verehren und in einer Beziehung zu ihm zu leben. Und dass wir viele Dinge für Bedürfnisse halten, die es wirklich nicht sind. Andererseits heißt es, vor Gott zu gestehen, dass wir aufgehört haben, für die Dinge zu beten, die wir uns wünschen. Und es ist nicht schlecht, sich was zu wünschen. Jakobus schreibt in seinem Brief, Anfang von Kapitel 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Weil wir bezweifeln, dass Gott uns diese Dinge geben kann oder will. Um zu jeder Zeit für Gott zugerüstet zu sein, bereit zu sein, müssen wir wahrnehmen und bekennen, dass wir Gott gar nicht so treu sind, wie wir manchmal denken. Wir leben nämlich, als ob seine Macht und seine Kraft, seine Barmherzigkeit und Gnade irgendwie beschränkt sind. Also als erstes bekenne deinen Unglauben und dann ein zweiter Schritt. Bete. Bete mit Hoffnung. Die Umkehr bedeutet einerseits, also ziemlich wörtlich, uns von unserem Unglauben abzuwenden, andererseits Gott dann zuzuwenden. Wie machen wir das? Ja, vor allem im Gebet. Und zwei kurze Punkte, Ratschläge. Fang damit an, für das zu beten, wofür du nicht mehr betest. Bitte Gott erneut um eine Erfüllung von deinem Gebet. Oder bitte ihn darum, dass du in der Lage sein wirst, um ihn zu verehren, auch wenn er Nein sagt, auch wenn er dir was anderes gibt. Zweitens, bete für das, was Gott tatsächlich versprochen hat. Und das ist wichtig. Das heißt, dass wir erstmal Bescheid wissen müssen, was Gott tatsächlich versprochen hat. Und das ist nicht unbedingt einen guten Job, nicht unbedingt einen hübschen Ehepartner oder brave Kinder oder zuverlässige Freundschaften oder was auch immer. Was hat er versprochen? Die Rechtfertigung, die Adoption als Sohn oder Tochter, die Heiligung, die Gemeinschaft mit den Heiligen, ein unvergängliches Erbe im neuen Himmel und der neuen Erde, die Erlösung unseres Leibes und zum Schluss eine ewige Vision von Jesus Christus, wie er wirklich ist. Und wenn dir all das nicht viel bedeutet, dann ja, sprich mich bitte nachher an. Ich erzähle gerne mehr davon. Also als erstes den Unglauben bekennen, als zweites mit Hoffnung beten. Und ein dritter Punkt. Wenn alle Stricke reißen, dann bitte ihn um ein Zeichen. Stell ihm die Frage, woran soll ich dies erkennen? Wirklich, nimm dir Zacharias in Vers 18 zum Vorbild. Weil, was ist eigentlich mit Zacharias passiert? Okay, er wird zwar zurechtgewiesen dafür, dass du nicht geglaubt hast, heißt es von Gabriel in Vers 20. Doch er bekommt tatsächlich ein Zeichen. Wirklich, Gott sagt ja. Gabriel sagt nicht etwa, glaubst du mir nicht? Na, dann kannst du es vergessen. Er meint vielmehr, eigentlich würde manche denken, ich erkenne das daran, dass ein herrlicher Engel vor mir steht. Aber weil du so nett darum bittest, ja, vielleicht sitzt du da und bist nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Vielleicht bist du dir relativ sicher, dass es ihn nicht gibt. Und daher bedeutet für dich diese ganze Rede von Umkehr nicht besonders viel. Dann würde ich dich ermuten, das Beten einfach mal auszuprobieren. Und zwar so zu beten: Gott, woran soll ich erkennen, dass es dich gibt? Auch wenn du schon an ihn glaubst, aber fühlst dich immer noch von ihm vergessen. Und all das, was ich erzählt habe, sich für dich irgendwie irreal anhört. Dann bete mal so: Gott, woran soll ich erkennen, dass du dein Versprechen halten kannst? Woran soll ich erkennen, dass du das machen willst? Dazu eine Warnung: Das Zeichen wird nicht unbedingt was Schönes sein. Für Zacharias war das eine ziemlich große Unannehmlichkeit. Aber ich bin überzeugt, dass Gott auf dieses Gebet antworten wird. Ein Ältester in unserer Gemeinde in Dallas hat einmal erzählt, dass er Christ wurde, weil er fast genau dieses Gebet gebetet hat und dass Gott geantwortet hat. Aber er wollte nie erzählen, wie Gott das gemacht hat. Ich nehme an, das war etwas, also vielleicht zu Intimes, um mit anderen Menschen zu teilen. Oder vielleicht war es einfach unbeschreiblich. Dein Zeichen wird wohl etwas sein, von dem du ungern erzählst oder gar nicht erzählen kannst. Aber letztendlich wirst du wie Zacharias wieder in der Lage sein, Gottes Kraft und Gnade zu bezeugen. Also bekenne deinen Unglauben, bekenne, bete mit Hoffnung, bitte um ein Zeichen. Und das alles, das Bekennen, das Beten, das Bitten, soll dich zurüsten, auf etwas vorbereiten, auf jemanden vorbereiten. Und zwar eine Person, den verheißenen König, den kommenden Gott, in einer Person, nämlich Jesus Christus. Wir bekennen unseren Unglauben, damit wir in der Lage sind, mit Paulus erstaunt festzustellen: Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir beten, dass Gott seine Versprechen erfüllt, damit wir bereit sind, denjenigen zu empfangen, in dem das Ja ist und durch den das Amen zu jeder Verheißung Gottes. Und im Fall der Fälle bitten wir: Herr, wie soll ich erkennen, dass das wahr ist? Damit wir dann bereit sind, die frohe Botschaft von Gottes Engel zu begreifen: Dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Dank sei Gott, ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Kraft und deine Gnade, die du an deinem Knecht Zacharias erwiesen hast. Wir danken dir, Herr, dass wir gerade in dieser Jahreszeit von Advent, vom Warten auf deine Ankunft, uns erinnern können, dass du deine Verheißungen immer erfüllst. Wir danken dir, Herr, für den Heiland, dessen Kommen von diesem Kind, von diesem Johannes angekündigt wurde, der für uns sterben würde, damit deine Ankunft für uns gute Nachrichten sein kann. Wir beten in seinem Namen, im herrlichen Namen Jesu Christi. Amen.